Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die Verwerfungen in Österreich nach dem Strache-Video, unser Thema heute in SWR 1 Leute mit der österreichischen Journalistin Nina Horacek. Sie ist die Chefreporterin der Wiener Stadtzeitung Falter und sie ist uns heute aus einem Studio des ORF in Wien zugeschaltet. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Horacek.
Guten Morgen.
Frau Horacek, lassen Sie uns aktuell mit der neuen Übergangskanzlerin anfangen. Was müssen wir über Brigitte Bierlein wissen?
Brigitte Bierlein ist die Vorsitzende des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs, also die oberste Hüterin der Verfassung, gilt als konservativ, aber sehr fachlich, sehr versiert. Und ich glaube, sie ist die richtige Person im Moment, weil wir brauchen jemanden, der den Menschen das Gefühl gibt, man kann der Politik vertrauen.
Also parteiübergreifend auch anerkannt?
Genau.
Kennen Sie sie persönlich?
Aus der Ferne. Sie ist eigentlich immer dadurch aufgefallen, dass sie sehr oft die erste Frau war. Also die erste Frau, die im Verfassungsgerichtshof was zu sagen hatte. Jetzt die erste Frau, die Bundeskanzlerin wird in Österreich. Ja. Wir hatten das ja noch nie. Also sie ist schon eine Pionierin.
Steht damit auch der Zeitplan fest für das, was in Österreich passiert, bis zum Herbst, bis zur Neuwahl?
Naja, in Österreich ist im Moment ein bisschen turbulent. Also der Zeitplan steht nie ganz fest. Geplant ist nach meinen Informationen, dass die Frau Bierlein jetzt ihr Team zusammensucht. Also zwei hat sie ja schon. Sie hat den Vizekanzler und den Außenminister schon ausgesucht. Und am Montag sollte das gesamte Team stehen. Und das hält dann hoffentlich bis zu den Neuwahlen im Herbst.
In Österreich hat sich dramatisch viel verändert in den letzten zwei Wochen. Wie würden Sie, Frau Horacek, aktuell die Stimmung im Land beschreiben wollen?
Ich glaube, heute ist die Stimmung eher so ein Aufatmen. Es gibt wieder eine Regierung und es gibt auch ein sehr starkes Vertrauen zum Bundespräsidenten. Der war ja umstritten, als er gewählt wurde 2016. Es war eine knappe Wahl zwischen einem Politiker der FPÖ und eben Alexander Van der Bellen. Van der Bellen hat das damals knapp gewonnen. Das heißt aber auch, dass doch ein großer Teil der Österreicher ihn nicht gewählt haben. Und in den vergangenen zwei Wochen ist die Zustimmung zum Bundespräsidenten massiv gestiegen.
Das heißt, der ist jetzt sozusagen die Respektsperson in Österreich und letztlich damit auch parteiübergreifend anerkannt?
Er ist irgendwie die Institution, der Anker gewesen für die Österreicherinnen und Österreicher in den vergangenen zwei Wochen. Er war der gesagt hat, so machen wir das, fürchtet euch nicht, alles geht seinen geregelten Weg, es sind seltsame Zeiten, wir kennen das nicht, aber wir haben die Verfassung und da steht alles drinnen.
Auf der anderen Seite sehr viel, wenn man sich die Europawahl anguckt und die Ergebnisse der Europawahl, sehr viel hat sich dann doch wiederum nicht verändert, weil die FPÖ hat eigentlich nicht wesentlich verloren.
Nein, die sind auf 17,2% gekommen. Also man sieht, FPÖ-Wähler sind anscheinend sehr geduldig und können viel verzeihen. Also das Ibiza-Foto hatte de facto sehr wenig Auswirkungen auf die Wahl.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, ich glaube, dass der FPÖ gut gelungen ist, sofort diese Täter-Opfer-Umkehr durchzuführen und das in den Köpfen der Menschen zu verankern. Also es war plötzlich nicht mehr die Diskussion, was hat denn der Strache für arge Sachen gesagt? Ich meine, der wollte die Pressefreiheit einschränken, der wollte mit Hilfe von Oligarchengeldern die größte Tageszeitungen quasi sich einkaufen und so die Stimmung für ihn im Land beeinflussen. Die Diskussion war dann aber viel stärker, wer sind diese Kriminellen, die ihn da in diese Falle gelockt haben? Also nicht er hat was getan, sondern er ist jetzt das Opfer. Und das hat funktioniert.
Wenn wir über die aktuellen Ereignisse in Österreich sprechen, Frau Horacek, lassen Sie uns über den ein paar Sätze verlieren, der das Ganze ausgelöst hat und den Sie vergleichsweise gut kennen. Heinz-Christian Strache, über den haben Sie auch mal ein Buch publiziert. Wie würden Sie ihn und seinen Charakter beschreiben?
Bis vor Ibiza hätte ich ihn ein bisschen anders beschrieben. Ich muss sagen, ich kenne ihn sehr gut, ich kenne ihn sehr lange und ich war selbst überrascht, wie blöd man sein kann, dass man sich da auf einer Villa auf Ibiza niederschüttet mit Red Bull und Wodka und so vor sich hinredet. Prinzipiell ist Strache einer, der aus einer sehr einfachen Familie kommt, gar nicht wohlhabend war. Also seine Mutter war Alleinerzieherin, der Papa hat die Familie verlassen, da war der Strache 3 Jahre alt. Die Mutter war einfache Drogistin und hat dann sich recht viel Geld abgespart, damit sie den Buben in die Privatschule ins Internat schicken kann. Also Strache ist mit 6 Jahren schon ins Internat gekommen, war immer auf der Suche nach einem Vater, nach einer Vaterfigur, hat dann diese Familie gefunden in einer sehr extrem weit rechts stehenden Schülerburschenschaft,
ja,
wo er mit 15 hin ist und ist über die dann in die Neonazi-Szene gekommen. Dort hat er dann ein paar Jahre sehr aktiv verbracht und ist dann weiter in die FPÖ.
Hat er sich denn von dieser Neonazi-Szene aus Ihrer Sicht glaubhaft distanziert?
Ich glaube schon, dass er sich verändert hat. Was auffällig war, ist, er hat immer gesagt, ich war nie ein Neonazi, ich war nie ein Neonazi. Es gibt aber ganz klare Belege. Er war mit Österreichs bekanntesten Neonazi, Gottfried Küssl, längere Zeit unterwegs. Also er hat das immer nie ein bisschen runtergespielt. Ich würde aber nicht behaupten, dass er heute so ist, wie er damals war.
Wobei, Frau Horacek, wenn Sie diesen Küssl ansprechen, der hat ja vor ein paar Wochen mal mitgeteilt, dass es durchaus noch Materialien gibt, die er, Küssl, bei Gelegenheit in Sachen Strache platzieren könnte.
Das war interessanterweise genau an dem Tag, an dem am Abend dann das Ibiza-Video veröffentlicht wurde. Er hat einer deutschen Neonazi-Zeitung ein Interview gegeben. Das war schon eine klare Drohung. Da gibt es anscheinend noch was.
Es gibt ja noch einen anderen, der eine wesentliche Rolle spielt bei dieser ganzen Geschichte. Gudemus, der ehemalige FPÖ-Generalsekretär.
Clubobmann,
verzeihen Sie. Der wohl auch Angst davor hat, dass es noch ganz andere und ihn noch mehr kompromittierende Videos gibt.
Johann Gudenus ist ein alter Freund von Strache. Also die beiden kennen sich auch schon aus Jugendzeiten, sind sehr eng befreundet. Wie das jetzt ist nach diesem Ibiza-Video, weiß ich nicht. Nachdem ja Gudenus der war, der da Strache reingeritten hat, indem er den Kontakt hergestellt hat und so leichtgläubig war, dass er das ermöglicht hat. Es gibt auch eine Szene, wo Strache zum Gudenus sagt, Falle, Falle, die Frau, dieser Lockvogel, diese vermeintliche russische Oligarchennichte, habe so schmutzige Zehennägel und das passt nicht zu einer Oligarchin. Und der Gudenus hat dann zum Strache gesagt, nein, nein, das passt alles, das ist keine Falle. Und die haben weiter gesoffen und weiter Blödsinn geredet. Strache hat ja es geschafft, obwohl er eigentlich nicht wirklich im Wahlkampf aktiv war, ein Mandat bei der EU-Wahl zu erreichen. Er hat so viele Vorzugsstimmen bekommen, dass er Anspruch hätte auf ein Mandat. Ob er es annehmen wird, wissen wir noch nicht. Ich denke, das war auch eine typische, etwas, was wahrscheinlich nur in Österreich vorkommen kann, dass nach so einem Ibiza-Video es überhaupt einen Gedanken gibt, nach Brüssel zu gehen. Aber Strache hat auf Facebook geschrieben, er denkt noch drüber nach.
Wir haben darüber gesprochen, dass Sie Heinz-Christian Strache relativ gut kennen, wobei man, um Strache zu charakterisieren, auch nochmal sagen muss, von Journalisten hält er nicht sonderlich viel. Auf diesem Video sagt er ja wörtlich, Journalisten sind die größten Huren auf diesem Planeten. Hat er Ihnen gegenüber, seine Verachtung Journalisten gegenüber, auch so kundgetan?
Nein, also im persönlichen Umgang war er eigentlich immer sehr korrekt. Was schon war, ist, dass seine Partei sich mit kritischem Journalismus durchaus schwer getan hat. Also gab es dann so Aktionen wie, dass ich bei einer Wahlveranstaltung plötzlich nicht eingelassen wurde. Und die Begründung war, der Falter, meine Zeitung, schreibt so kritisch und die FPÖ meint, Pressefreiheit bedeutet, dass die sich aussuchen, welche Journalisten zu ihren Veranstaltungen dürfen. Also schon ein doch sehr schwieriges Verständnis von Pressefreiheit. Strache selbst war im persönlichen Umgang ganz anders eigentlich, als wenn man ihn auf der Bühne erlebt hat. Da war er so richtig der Haut drauf und der Aggressive und konnte wirklich sehr ungut sein. Im persönlichen Umgang hat er eigentlich immer versucht, sehr manierlich zu sein.
Diese Umgangsform, höfliche Umgangsform, gilt das auch für Gudemus beispielsweise oder, um den Kreis zu erweitern, auch für den vormaligen Innenminister Kickl?
Also Gudenus war auch so einer, der im persönlichen Umgang eigentlich sehr höflich war. Wenn er auf einer Bühne stand, war er ein richtiger Scharfmacher. Herbert Kickl war die Person, als er Innenminister war, wo das dann ein Rundschreiben gab an die Pressestellen der Polizei, man soll sogenannten kritischen Medien, auch da wurde der Falter extra genannt, nur mal die gesetzlich nötigen Auskünfte geben und keinen Deut mehr. Also auch ein Verständnis von Pressefreiheit, das, sagen wir mal, seltsam ist. Für mich war es zum Beispiel auch so, in der Ära Strache als Vizekanzler und FPÖ in der Regierung, war es für mich nicht möglich, Interviewtermine zu kriegen mit dem FPÖ-Innenminister, mit dem FPÖ-Verkehrsminister, mit dem Herrn Vizekanzler. Die haben einfach, waren nicht bereit, da irgendwie mit uns zu reden.
Eins noch zu Kickl. Hat der wie Strache auch eine Neonazi-Vergangenheit?
Nein, Herbert Kickl kommt gar nicht aus dieser Neonazi-Szene. Der ist ein ganz anderer Charakter. Also Kickl kommt aus einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie. Der Vater war irgendwie Fußballer, hatte dann eine Knieverletzung und musste dann aufhören und hatte einen kleinen Laden in einer großen Fabrik in Kärnten, also sehr sozialdemokratisch. Und das ist dann in den 90er Jahren alles zu Jörg Haider gekippt. Und das hat dem jungen Kickl so gut gefallen. Mhm. Dieses, da kommt der große Haider und dreht quasi alles um. Kickl ist dann nach Wien gegangen, hat Philosophie studiert, hat das nie fertig studiert und gegen Ende des Studiums hat er angedockt bei der FPÖ und war dann so ein bisschen der Intellektuelle, der Redenschreiber von Haider, aber immer einer, der auch sehr zurückgezogen war. Also Kickl war immer einer in der Partei, der geachtet wurde, aber nicht geliebt. Mhm. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Als Innenminister gilt er jetzt plötzlich als starker Mann und hat auch viel mehr Sympathiewerte.
Wie wird die neue Rolle des Kickl in Österreich aussehen? Was denken Sie?
Also ich denke, dass die FPÖ jetzt ein sehr klassisches Good-Cop-Bad-Cop-Spiel macht. Sie haben ja Norbert Hofer, das ist sozusagen das liebe Gesicht, der immer freundliche, übertrieben freundlich eigentlich, wo man schon gar nicht mehr weiß, woran man eigentlich ist, weil er so süßlich ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesen harten, polternden, aggressiven Kickl. Also sie haben sozusagen für beide Seiten was. Und ich glaube auch, dass das funktionieren könnte, die Strategie.
Die größte Überraschung für viele ist ja diese atemberaubende Karriere des Sebastian Kurz in Österreich. Mit 3-4 Sätzen, wie würden Sie diesen Sebastian Kurz beschreiben wollen? Was ist das für einer?
Sehr zielgerichtet, schmerzbefreit, wenig Ideologie, sehr viel Willen zur Macht.
Klug?
Ja, natürlich klug.
Schnell?
Also sehr schnell und er hat ein sehr, sehr gutes Team im Hintergrund. Das ist nicht nur er, er ist sozusagen das Gesicht nach vorne, er hat ein ganz ausgezeichnetes Team, das ihn seit vielen Jahren begleitet.
Festes moralisches Korsett?
Da will ich eher sagen Wechselwähler.
Okay. Was mir auffällt aus der Distanz, dass er die Nähe des Bundespräsidenten gesucht hat und es diese Nähe ganz offenkundig, wenn man das auch körpersprachlich ein bisschen interpretiert, auch gibt. Oder liege ich da falsch?
Er wollte ganz klar den Menschen signalisieren, ich bin für Stabilität, ich garantiere Stabilität, ich bin der Sicherheitsfaktor. Und da ist es natürlich klug gewesen von ihm taktisch, sich auch nah zum Bundespräsidenten dazuzustellen. Sagen wir zwei sind jetzt die Großen.
Kurz hat diese Geschichte bislang zumindest nicht geschadet, auch wenn man sich die Ergebnisse der ÖVP bei der Europawahl anguckt. Kann es sein, dass dieser Sebastian Kurz sich jetzt schon wenige Tage, nachdem das alles passiert ist, im Wahlkampfmodus befindet?
Der hat sich in der Sekunde, wo das passiert ist, im Wahlkampfmodus befunden. Also es war Freitagabend, 18 Uhr, wurde das Ibiza-Video veröffentlicht. Samstagvormittag oder um 12 Uhr trat dann Heinz-Christian Strache zurück. Und ich glaube, um 18.45 Uhr trat Kurz das erste Mal vor die Kameras, um zu sagen, wie es weitergeht. Und schon der erste Auftritt war Wahlkampfrede pur.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Kurz in Österreich so gut ankommt?
Ich glaube, dass einerseits dieses junge, dynamische gut ankommt und dann gab es auch dieses Gefühl von immer diese große Koalition, nichts geht's weiter. Und da hat Kurz es ja sehr gut geschafft. Ich meine, Kurz war das längst gedienstete Regierungsmitglied in der großen Koalition. Er war ja Integrationsstaatssekretär, dann Außenminister, aber er hat es immer geschafft, den Leuten zu suggerieren, ich gehöre da nicht dazu. Also er war Teil der Regierung und es gelang ihm, von außen die Regierung permanent zu kritisieren und zu sagen, ich bin viel besser.
Es gibt Leute in Österreich, die sagen, dieser Wahlkampf wird ein extrem schmutziger. Sehen Sie das auch so?
Ich hoffe, es wird nicht so. Ich fürchte aber, dass es leicht so werden kann.
Warum?
Weil schon sehr viele Dämme gefallen sind und weil es jetzt schon die Stimmung ziemlich aggressiv war. Also ich sage Ihnen ein Beispiel. Als das Parlament Kurz das Misstrauen ausgesprochen hat, was ja ein ganz normaler demokratischer Vorgang ist, also wer Kanzler ist, braucht eine Mehrheit im Parlament, so funktioniert unsere Demokratie, hat Kurz oder haben seine Leute sofort den Slogan rausgeworfen und der hieß, heute hat das Parlament bestimmt, im Herbst entscheiden die Wähler. Das heißt übersetzt, das Parlament hat quasi eine Entscheidung getroffen gegen die Wähler. Was natürlich ein Blödsinn ist, weil wer sitzt im Parlament? Die gewählten Mandatare, die Volksvertreter. Und das ist eine Form von plumpen Populismus, den wir eigentlich nur von der FPÖ gewohnt sind.
Nicht jeder in Deutschland, in Baden-Württemberg oder in Stuttgart kennt den Falter. Würden Sie uns in 2-3 Sätzen dieses Blatt beschreiben?
Ja, der Falter ist eine linksliberale Wochenzeitung, wurde 1977 gegründet und wir machen sehr viel investigativen Journalismus. Und ich würde sagen, wenn man es um Einordnung kann man sagen, zwischen Taz und Spiegel, Zeit so.
Okay, Auflage?
Ich habe keine Ahnung, wie die aktuell ist. Aber wir werden gut gelesen. Also wir sind jetzt nicht die größte Zeitung im Land, aber wir werden gut gelesen. Und wir waren auch bei Ibiza sagen, mitbeteiligt. Wir waren sagen, der österreichische Partner in der ganzen Ibiza-Affäre von Spiegel und Süddeutscher Zeitung.
Wenn Sie sagen, der Falter steht eigentlich für investigativen Journalismus, mal den Fall Strache außen vor. Welche Geschichten investigativer Art haben Sie beispielsweise in Österreich aufgedeckt?
Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können an die große Liederbuch-Affäre, die wir in Österreich hatten, mit diesen antisemitischen Liedtexten in Liederbüchern vom FPÖ-nahen Burschenschaften. Das war was, was ich aufgedeckt habe. Ja, sehr viel auch Korruption in Sachen, sagen, Jörg Haider, Kärnten, die Geschichte. Da gab es zum Beispiel mal diese Tonbandprotokolle, die wir dann veröffentlicht haben, wo Haider getreu telefoniert haben über sehr dubiose Geschäfte und dann gesagt haben, was war meine Leistung? Das war auch sowas.
Wenn Sie diesen Haider ansprechen, wie geht man eigentlich in Österreich mit dieser Figur Jörg Haider heute um?
Es kommt darauf an, wo Sie sind. Also in Kärnten wird er bis heute zum Teil wirklich noch verehrt. Es gibt sogar Vortragsreisende, die irgendwie erzählen, in irgendwelchen Hinterhof-Lokalen so Vorträge halten über die große Jörg-Haider-Verschwörung, dass er vielleicht doch ein Opfer böser Mächte geworden ist und nicht einfach nur betrunken mit seinem Auto einen Unfall gebaut hat. Es wird schon noch ein bisschen verklärt, aber ich glaube, das ist halt so, wenn jemand länger tot ist, dann vergisst man oft, was er getan hat. Jetzt so direkt in der Politik spielt er eigentlich keine Rolle mehr.
Innerhalb der FPÖ als, weiß nicht, Galionsfigur auch nicht mehr?
Also es gab ja den Bruch zwischen Haider und der FPÖ im Jahr 2005. Mhm. Damals hat Haider die FPÖ verlassen und seine eigene Partei gegründet und Strache hat die FPÖ übernommen, die damals wirklich am Boden lag, an Umfragen bei 3% war. Und da war es die ersten Jahre ein richtiger Kampf, Strache gegen Haider. Und Strache hat den Haider alles geheißen, was man jemanden heißen kann, also nichts Nettes. Und 2008 hat sie aber herausgestellt, Haider kommt mit seiner Partei auch ins Parlament. Sie müssen eine Form des Umgangs finden. Und dann gab es eine leichte Annäherung. Ich habe damals auch noch ein paar Tage, bevor Haider gestorben ist, ein Interview mit ihm gemacht. Und da war auch die Frage, wie schaut es aus mit einer Wiedervereinigung? Und da hat Haider damals gesagt, eine Wiedervereinigung wird es nur geben, wenn der Haider nicht mehr ist oder der Strache nicht mehr ist. Ein paar Tage später hat er den Autounfall, war tot. Der Einzige, der noch da ist, ist Strache. Er konnte Haider nicht politisch besiegen, aber sagen, Haider ist dadurch, dass er gestorben ist, einfach besiegt gewesen. Und dann hat die FPÖ und dann hat Strache ganz stark begonnen, wieder diesen Haider-Mythos zu beleben, um zu sagen, wir waren ja gute Freunde und alles super und ich bin sagen der legitime Erbe von Jörg Haider.
Es gibt in diesem Strache-Video eine Zeitung, die namentlich genannt wird, die Kronenzeitung. Mhm. Wie wichtig ist dieses Blatt in Österreich?
Die Kronenzeitung hat etwas an Bedeutung eingebüßt in den vergangenen Jahren, auch dadurch, dass wir zwei sehr starke Gratisblätter haben. Mhm. Aber sie ist immer noch die stärkste, größte Zeitung im Land und ist auch weltweit gesehen, gibt es kaum eine Zeitung, die auf die Einwohnergröße gerechnet so groß ist.
Und politisch wie die Kronenzeitung. Politisch wie und wo verortet?
Naja, es ist ein Boulevardblatt, hatte durchaus immer auch eine Nähe zur FPÖ. Also war doch sehr strachefreundlich eingestellt. Was ja interessant war, dass er dann sagt, er möchte, dass diese vermeintliche Oligarchin oder Oligarchennichte ihr Geld in die Kronenzeitung steckt, um so die Berichterstattung zu beeinflussen.
Ja.
Das ist was, was der FPÖ und was Strache gar nicht gut getan hat, dass das öffentlich wurde, weil die Kronenzeitung zu Recht sehr krantig reagiert hat.
Da kam ja, wenn ich das sagen darf, Frau Horacek, noch dazu, dass in diesem Strache-Video die Rede davon ist, dass man 3-4 Leute rausschmeißt und dann 3-4 dazu nimmt, die einem bessere Berichterstattung garantieren.
Genau, das ist dieses Zack, 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 was Strache in dem Video gesagt hat. Quasi, die hauen wir raus, die mögen wir nicht und wir setzen andere Journalisten rein. Also diese Überheblichkeit kam gar nicht gut an bei der Kronenzeitung, weil ich meine, wer mag in den medial dastehen als einer, der sich kaufen lässt? Und die Reaktion war, dass die Krone gleich ein Titelblatt gemacht hat mit FPÖ am Ende. Und das war, glaube ich, auch relativ schnell ausverkauft, diese Kronenzeitungsausgabe, weil es Sammlerwert hat, dieses Titelblatt.
Und jetzt verändert sich die Berichterstattung wieder mehr Richtung wir menscheln doch alle, wenn man sich beispielsweise anguckt, dass Frau Strache jetzt interviewt wird, wie ihr es geht und ob die Ehe noch zu retten ist.
Mein Verdacht zumindest ist ja auch, dass ein Comeback des Namens Strache in der Politik auch über seine Frau Philippa laufen könnte. Die ist sehr, sehr umtriebig, ist eine sehr hübsche, junge, charismatische Frau, die medial sehr gut ankommt und auch eben als die junge Mutter eines kleinen Buben, die jetzt um ihren Mann kämpft. Also das ist der Stoff, aus dem Boulevardträume sind und das funktioniert sehr gut.
Ja, auch wenn diese Frau offenkundig Fähigkeiten hat, aber in welcher neuen Rolle sollte denn dieser Strache auf die politische Bühne zurückkehren?
Bei Strache werden wir sehen. Also jetzt mal die Frage, nimmt er sein EU-Mandat an? Also jetzt überlegt er schon tagelang und da denke ich mir, scheint es ihn doch sehr in die Politik zurückzuziehen. Sie müssen auch bedenken, dieser Mensch hat in den letzten 20 Jahren nichts anderes gemacht als Politik. Mhm. Und wer Spitzenpolitik kennt, weiß, da hat man nebenbei recht wenig. Und der Rückzug aus der Politik war nicht selbst gewählt. Das war ein Erdbeben, ein politisches, wo ihm nichts anderes übrig blieb. Aber man spürt schon jetzt die Entzugserscheinungen. Wir haben im Herbst eine Wahl, da glaube ich noch nicht, dass er antreten wird. Da könnte vielleicht auch mal seine Frau eben weiter vorne kandidieren. Die FPÖ hat eher ein Frauenproblem, die hat eh viel zu wenig Frauen. Also so gesehen könnte es schon funktionieren. Und es wird vermutet, dass bei den Wahlen in Wien, die ja für die FPÖ ganz entscheidend sind, dass es da vielleicht ein Comeback von Strache geben könnte. Das wäre dann der doppelte Skandal für Österreich. Also schlimm genug, dass wir Politiker haben, die so reden wie auf diesem Ibiza-Video, wenn sie sich, sagen, nicht ertappt fühlen. Und dann kann man noch Politiker sein in Österreich. Das zeigt, da fehlt uns einiges an politischer Kultur, wenn das kommen sollte.
Unser gemeinsamer Kollege Hasne Kasim vom Spiegel hat gesagt, österreichische Kollegen bitten ihn, Geschichten erst im Spiegel zu bringen und dann nach einer Veröffentlichung im Spiegel könnten sie in ihrer eigenen Zeitung nachziehen. Anders sei das Risiko für sie zu groß. Wie schätzen Sie diese Äußerung ein?
Also ich kenne das beim Falter nicht so. Es mag sein, dass das in anderen Redaktionen so ist. Wir haben das noch nie erlebt. Was schon ist, ist natürlich, dass in einem kleinen Land wie Österreich es oft politisch noch mehr auslöst, wenn dann ausländische Medien was berichten, was Negatives.
Also Kasim hat beispielsweise auch geschrieben, dass nach einem kritischen Artikel im Spiegel oder bei Spiegel Online er Anrufe aus dem Bundeskanzleramt bekäme. Kennen Sie das auch?
Also ich persönlich nicht. Ich weiß schon, dass das immer wieder probiert wird. Das ist aber nichts, was man jetzt nur der jetzt nicht mehr Regierung vorwerfen kann von ÖVP und FPÖ. Es gibt leider in Österreich bei Politikern eine viel stärkere Tendenz, glaube ich, als in Deutschland, zu glauben, man kann sich irgendwo einmischen.
Wie ist eigentlich die Geschichte weitergegangen mit diesem bekannten ORF-Fernsehmoderator Armin Wolf, der ja von der FPÖ oder von Teilen der FPÖ massivst attackiert worden ist?
Der ist von der obersten Riege der Freiheitlichen massiv attackiert worden, aufs Unguteste. Die Geschichte ist jetzt mal gestoppt, würde ich sagen, weil die Regierung zurücktreten musste. Und da, glaube ich, gibt es auch sehr viel Freude im öffentlich-rechtlichen Rundfunk darüber, dass das geplante neue ORF-Gesetz, das kommen hätte sollen, jetzt mal nicht kommen wird. Also gibt es eine Verschnaufpause.
Wobei, was Wolf angeht, der hat ja auch sehr viel Solidarität erfahren. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch aus Deutschland beispielsweise.
Ja, und das total zu Recht, weil, also abgesehen davon, dass Armin Wolf einer der allerbesten ist, den wir haben in Österreich und definitiv kein Parteiischer. Also Armin Wolf ist ein Journalist, wo jeder Politiker, egal welcher Partei, sich denkt, ui, das ist schwierig, wenn man von dem interviewt wird. Das ist ein harter Nachfrager, der ist bekannt dafür. Da fürchtet sich jeder. Und es geht einfach nicht, dass Journalisten so attackiert werden. Also Armin Wolf wurde vorgeworfen, dass er ein Lügner ist. Also die schlimmsten Sachen, dass er nicht ordentlich arbeitet als Journalist. Das war alles falsch. Die FPÖ hat das einfach getrommelt. Und das ist leider so. Je öfter man was sagt, auch wenn es blöd und falsch ist, irgendwann glauben das Leute.
Irgendwas bleibt hängen. Eins noch zur journalistischen Arbeit aktuell in Österreich. Reporter ohne Grenzen erstellt ja in regelmäßigen Abständen eine Rangliste. Und da ist, was die Pressefreiheit angeht, Österreich von Rang 11 auf Rang 16 abgestiegen. Wie bewerten Sie das?
Naja, wenn man eine Regierung hat, wo ein Ministerium den Pressestellen vorschreiben mag, gewissen Medien möglichst keine Informationen mehr zu geben oder nur die gesetzlich vorgeschriebenen, wenn man Minister hat, die öffentlich Journalisten attackieren, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man im Ranking der Pressefreiheit abstürzt.
Frau Horacek, Neuwahlen im Herbst, wie gehen die aus?
Also wenn ich das wissen würde, würde ich sofort den Job wechseln und mir eine Glaskugel kaufen. Ah. Wir werden sehen. Momentan liegt Sebastian Kurz klar voran in Umfragen, aber momentan ist nicht Herbst. Das ist die Frage, welche Erzählung setzt sich durch? Also der Sebastian jüngste. Kurz als der jüngste, erfolgreichste, tollste oder Sebastian Kurz, der Sprengmeister der Nation?
Ein Satz vielleicht noch zur SPÖ. Welche Erklärung gibt es dafür, dass diese Partei so gar nicht von diesem Skandal jetzt aktuell profitiert?
Ich glaube, dass die Sozialdemokratie in Österreich ähnlich wie in Deutschland derzeit sehr schlecht aufgestellt ist. Das ist das eine. Und das zweite ist auch, dass nicht ganz klar ist, wofür die SPÖ steht. Also die müssen wieder ihr Profil schärfen und ganz klar sagen, wo sie hinwollen. Es fehlt auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass die in der Politik bis heute ganz zentral und wichtig ist.
Die FPÖ geht mit verändertem Spitzenpersonal insofern in die neuen Wahlen, als Gudemus und logischerweise Strache keine Rolle mehr spielen. Dieser Kickl, der Innenminister war, wird der eine wichtige Rolle im Wahlkampf spielen? Was denken Sie?
Auf jeden Fall. Also es ist eines der wichtigsten Pferde im Stall der FPÖ. Und er kommt seit seiner Zeit als Innenminister gerade beim FPÖ-Kernklientel wahnsinnig gut an. Also er in Kombination mit dem freundlichen Hofer, das ist schon ein blaues Dreamteam, würde ich sagen.
Halten Sie es für möglich, dass es eine Neuauflage dieser ÖVP-FPÖ-Koalition im Herbst geben wird?
Ich weiß, dass in der FPÖ derzeit die Stimmung nicht danach aussieht. Da gibt es viel Enttäuschung, weil Kurz eben die Koalition gekündigt hat. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem, das Sebastian Kurz hat. Die Sozialdemokratie ist sehr schlecht auf ihn zu sprechen, nachdem er ja da auch vorzeitige Wahlen ausgelöst hat und die SPÖ fühlt sich sehr schlecht von ihm behandelt. Die FPÖ hat das gleiche Gefühl. Also spannend wird, auch wenn Kurz die Wahl gewinnen sollte, mit wem will er danach regieren? Ich halte es aber für nicht ausgeschlossen, dass die FPÖ dann trotzdem nochmal in eine Koalition mit ihm geht.
Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass es in Teilen der FPÖ die Angst gibt, dass neue Videos auftauchen. Glauben Sie das?
Ich kenne kein neues Video. Ich weiß es nicht. Die FPÖ ist immer für Überraschungen gut, würde ich da sagen.
Glauben Sie, dass wir während des Wahlkampfs erfahren werden, wer das Video gedreht hat, wer die Auftraggeber und die Finanziers waren?
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so wichtig ist. Also mich interessiert es persönlich sehr. Also ich würde auch gerne wissen, wie die
mich
das gemacht haben. Ich glaube, das interessiert jeden. Aber man muss auch sagen, keiner hat Gudenus und Strache gezwungen, dort 7 Stunden sitzen zu bleiben. Ja. Die hätten jederzeit aufstehen können und sagen, danke für die tollen Sushi, aber jetzt reicht's. Haben sie nicht. Ja. Also selber schuld.
Eins noch, Frau Horacek, was Österreich, das Klima, die Atmosphäre, die Zukunft angeht, hat das alles für das Land möglicherweise insofern was Befreiendes, als jetzt wirklich mal die Fenster aufgemacht wurden und es einen Luftdurchzug gibt?
Ich hoffe sehr, dass jetzt die jetzt sagen, interimistisch die Regierung führen, zu einer Beruhigung und auch irgendwie wieder zu ein bisschen einem Vertrauensgewinn beitragen, dass die Leute wieder das Gefühl haben, ja, Politik ist für die Menschen da und nicht dafür, dass man sich auf Ibiza irgendwelche Oligarchenmillionen holt.
Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Alles Gute und schöne Grüße nach Wien.
Dankeschön.
Eins gehört.